Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei ist heute, wie immer, Silvio.
Moin, servus.
Wie immer. Wie immer, immer. Ah, da war schon
der erste
Sprecher. Sehr gut.
Let's go.
Und ich, Robert. Wir treffen uns nach der langen Off-Season-Pause wieder zurück, um über College Football zu reden. Die Saison ist gestartet, mittlerweile Week 0 und Week 1 hinter uns gebracht. In alter Standardaufstellung. Und wie immer werden wir auch, oder nicht wie immer, aber wir werden dieses Jahr auch am Format relativ wenig schrauben, weil uns das letztes Jahr so viel Spaß gemacht hat und das auch bei euch relativ gut ankam. Weswegen wir es wie immer machen. Wir rufen nach Fragen auf, für Fragen auf, jeweils sonntags und auf Instagram und auf Twitter oder X, je nachdem, wie man das jetzt benennen möchte. Und ihr könnt uns sozusagen die Fragen einfach einreichen. Alle Fragen, die dann bis zum Aufnahmezeitpunkt gekommen sind, versuchen wir so gut wie möglich, so unterhaltend wie möglich zu beantworten. Nach bestem Wissen und Gewissen. Wir starten heute mit den Instagram-Fragen. Und kommen dann zu den Twitter-Fragen. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal an alle, die sich wieder beteiligt haben. Also sehr starke Leistung an allen, dass da tatsächlich so viele Fragen drumherum gekommen sind. Max auf Instagram fragt, wie gefährlich kann Penn State für Michigan und Ohio State werden? Das würde ich direkt mal an Emo abgeben.
Oh ja.
Als Michigan-Fan, wie sehr fühlst du dich persönlich in deinem Football-Elitism bedroht durch Penn State?
Gar nicht, ich kenne ja keine Angst, habe ich auch noch nie gekannt. ich finde bisher, Penn State ist noch nicht aussagekräftig, was sie jetzt geleistet haben. So, ja, na klar, sie haben jetzt ein Spiel gewonnen, Glückwunsch. Aber Michigan hat halt auch abgeliefert die Woche. Penn State dementsprechend noch nicht so wirklich für mich da gefährlich so, ne, und um die Frage noch ein bisschen auszuführen, ne, wie gefährlich kann Penn State für Michigan und Ohio State werden? Ohio State wird ja da auch erwähnt. Und da kann ich nur sagen, Ohio State aktuell mit seit langem der schlechtesten Offense laut Statistiken. Und da ist eher, wenn Penn State für wen eine Gefahr ist, dann für Ohio. Aber für Michigan sehe ich das noch nicht.
Silvio, wie gefährlich siehst du Penn State dieses Jahr? Sind die mit Contender?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auf Twitter schon, oder auf X, je nachdem.
Lass uns mal so eine Retro-Regel einführen, wir senden es einfach Twitter, das andere ist ja zu nervig.
Sind wir richtige Traditionalisten, also. ich habe auf Twitter ja schon gesagt, dass ich glaube, dass Maryland dieses Jahr auf jeden Fall an den 10 Siegen kratzt und mal die Prognose aufgestellt, dass sie über 10 Siege holen oder 10 oder mehr. Also müssen sie einen Sieg irgendwie holen gegen Penn State oder Ohio State. Das hat jetzt nicht direkt damit was zu tun, aber die Leistung, die Penn State gezeigt hat, sah schon sehr vielversprechend aus, dass der Sieg von Maryland eher eine geringe Wahrscheinlichkeit hat. Das Gleiche, bei Ohio State fand ich, ich finde Indiana in Woche 1 ist jetzt auch nicht das geilste los. Klar, Indiana war jetzt letztes Jahr nicht so stark wie die Jahre davor. Relativ schwach sogar letztes Jahr. Aber, oder die sind letztes Jahr doch nur 4-8, glaube ich, gegangen, wenn ich mich recht erinnere. Deshalb, aber ich finde Indiana ist irgendwie so ein Team, wo es leicht zu Upsets kommen kann. Ich weiß nicht warum und wie habe ich das Gefühl. Daher, ja, und Ohio State, neuer Quarterback, klar, Penn State auch jetzt neuer Quarterback mit True Eller, der wirklich ein fantastisches erstes Spiel gemacht hat. Fast fehlerfrei, würde ich eigentlich sogar sagen. Hat am Ende, glaube ich, über 325 Passing Yards für 3 Touchdowns gegen West Virginia, was sicherlich auch eher ein unangenehmer erster Gegner ist. Also ich glaube, Penn State und Ohio State, beide die beiden Teams, die Imo jetzt auch noch angesprochen hat, spezifisch neben Michigan, sind auf jeden Fall ohne Frage die absoluten Favoriten in der Big Ten. Ich finde es eigentlich Also ich finde es so ein bisschen schade immer, dass die Big Ten halt auf der einen Seite der Konferenz die Ohio State, Michigan und Penn State hat, sodass wir nicht im Big Ten Championship Game nochmal eins von den Spielen oder eins von den Spielen sehen können. Deshalb auf jeden Fall die drei Teams sind die Hauptcontender. Ich wüsste, aber ich glaube, Michigan ist für mich auf jeden Fall aktuell das Stärkste von den dreien. Danach Ohio State und dann Penn State. Ich fühle mich gerade richtig rusty, muss ich ehrlich sagen. Das ist so komisch, wieder zu podcasten. Also habe ich jetzt 1000 Minuten um den heißen Brei rumgeredet, aber ich hoffe, dass es trotzdem wenigstens so eine halbwegs okay Antwort war.
Doch, doch, glaube ich auch. Und ich würde dir, glaube ich, zustimmen. Also ich sehe es auch, also nicht von Penn States Leistung der ersten Woche absprechen, sondern auch, wie man sie jetzt so in der Offseason wahrgenommen hat oder wahrnehmen konnte, würde ich trotzdem sagen, dass für mich Ohio State und Michigan noch sozusagen über ihnen stehen. Machen wir direkt weiter mit der Frage von Max und wir changen so ein bisschen die Conference. Wir gehen in die ACC und fragen uns, FSU oder Clemson, wen seht ihr vorne?
Ja,
Ja, ich
okay.
glaube.
Also ja, immer
Ja,
übernimm du gerne.
gerne, okay. Ja, ich glaube so ein bisschen, das Problem ist natürlich, dass Clemson jetzt erst zum Aufnahmezeitpunkt hin des Abends hin spielen wird. Die sind ja laut deutscher Zeit für den 5. September angesetzt, 2 Uhr. Die haben ja das schöne Monday Game gegen Duke. Das macht es natürlich ein bisschen problematisch in der Prognose. Für uns jetzt stand jetzt natürlich, aber was FSU da abgeliefert hat, absolut beeindruckend. Also da muss Clemson erstmal nachlegen. Für alle, die es dann hören, die werden es ja dann wissen, aber was sie abgeliefert haben, wenn sie verlieren, dann hat sich das sowieso alles geklärt. Aber das, was am Wochenende FSU da geleistet hat, das war schon, also die haben LSU da ganz schön demontiert und Brian Kelly war angepisst. So. Also der hat schon direkt gesagt, ja, das nehme ich auf mich und. Aber das war ja einfach, also mal das FSU alter Stärke seit langem und einfach nur wunderschön zu sehen.
Ja, ich würde direkt mal kurz übernehmen, bevor Silvio sozusagen dann. Ach so, immer, du hast es weiß, aber kein Statement, wo du jetzt auf die Saison bezogen FSU und Clemson siehst. Oder willst du
Ach
da
so,
dein Judgment
ich sehe
noch irgendwie
dementsprechend,
zurückhalten?
ich will das so ein bisschen zurückhalten mit Clemson, aber ich sehe nach dem Spiel jetzt aktuell Florida State vorne.
Ich finde auch gerade, also ich finde so Saison, Preseason-Ranking-mäßig fand ich auch FSU tatsächlich einen Notch weiter vorne. Ich finde das ziemlich crazy, wenn man so überlegt, wo FSU vor 2, 3 Jahren noch war. Und wo man jetzt so sagt, yo, die werden auf jeden Fall oder werden safe um die ACC irgendwie mitspielen können. Und gehen da nicht, ich weiß gar nicht, ob sie tatsächlich der Favorit sind, aber ich glaube nicht ganz, oder?
Also
Aber auf jeden
bisher wäre
Fall.
es aber bestimmt Clemson gewesen.
Ja, aber ich sehe die auf jeden Fall auch tatsächlich gerade ein bisschen weiter vorne als Clemson. Bin da sehr gespannt, wie Clemson sich dieses Jahr schlägt. Das war mit DJU, ja, ist das ja dann so ein bisschen doof, dass der, oder so eine komische Situation, dass er irgendwie, ja, von außen wahrgenommen irgendwie spielen durfte oder spielen musste, weil man sich sozusagen so ein bisschen an ihn gebunden gefühlt hat, weil er so das nächste große Ding sein sollte, obwohl man gesehen hat, dass Cade Klubnik sozusagen einiges an Potenzial schon aufflackern lassen hat. Und da bin ich sehr gespannt, ob er das jetzt diese Saison mehr auf den Platz bringen kann. Aber im Moment sehe ich tatsächlich auch FSU leicht vorne. Silvio, ist das ein Hot Take oder wie würdest du FSU und Clemson ranken?
Nee, ich glaube nicht, dass es ein Hot Take ist. Ich finde aber das, was Imo gesagt hat, gut und so sehe ich es auch, dass es halt so ein bisschen ein Nachteil ist, dass wir heute aufnehmen. Dadurch, dass wir Clemson jetzt nicht gesehen haben, wird es sich vielleicht unter Umständen alles dumm anhören. Also ich würde tatsächlich, aber wenn ich jetzt wetten müsste, dann hat sich so angehört, als würdet ihr beide mit Florida State gehen und ich würde dann vielleicht doch mit Clemson gehen. Ich meine, Clemson sah letztes Jahr sehr, sehr stark aus. Klar, man verliert natürlich viele Leute wie Brian Preezy, Miles Murphy, die beide in der ersten Runde gepickt wurden. Und auch Trenton Simpson zum Beispiel als Linebacker. Und auch Davis Allen zum Beispiel als Tight End. Also man verliert wichtige Leute, aber die Defense ist immer noch sehr, sehr stark. Und ich glaube, selbst wenn Cade Klubnik irgendwie mal ein schlechtes Spiel haben sollte und warum auch immer Interceptions werfen sollte oder Turnovers allgemein haben sollte, dann könnte die Defense das immer noch gut ausgleichen, glaube ich. Und zum Beispiel, man hat ja immer noch Will Shipley, auch in der Offense als Running Back, der sehr, sehr stark letztes Jahr war, über 1000 Rushing Yards, fast 1200. Und viele Touchdowns gemacht hat und gleichzeitig in der Defense zum Beispiel mal wie Tyler Davis oder wie hieß der andere noch? Der hatte so einen komischen Namen. Rook Orohororo oder so, keine Ahnung.
Das Nigerianisches.
Irgendwie so. Robert, schau mal du bitte nach. Irgendwie so, der hatte so einen Namen, der mehrfach gesimpelt war. Ich kann mich nicht gut an Namen erinnern.
Genau. Ja, pronouncen ist immer hart, glaube ich. Also das auszusprechen für einen Deutschen, so ungewohnte Namen, das versteht man natürlich.
Ja, die Defense allgemein war ja die letzten Jahre sehr, sehr gut. Man hat jetzt dieses Jahr einen neuen Offensive Coordinator mit Garrett Riley. Defense übernimmt weiterhin Wes Goodwin. Also, ich meine, ich bin sehr gespannt tatsächlich, was die Offense macht und Klapnik ganz, ganz vorne da. Ich meine, er hat so viel Talent. Wie Robert, ich glaube, du hast die Situation letztes Jahr gut beschrieben. DJ hat nicht das gezeigt, was er hätte zeigen sollen. Der hat den Hype überhaupt nicht erfüllt oder das Level, das man von ihm erwartet hat zumindest. Und Kate Klapnik hat stats-technisch sieht es nicht gut aus, was er letztes Jahr gemacht hat, oder nicht so krass, aber was man auf dem Tape gesehen hat, fand ich eigentlich schon relativ gut. Daher glaube ich, dass da wirklich eine gute neue Ära beginnen kann. Und ich meine, TCU war letztes Jahr sehr stark und jetzt den TCU Offensive Coordinator zu holen, ich glaube, das könnte allgemein sehr, sehr spannend werden dieses Jahr. Garrett Riley, also wenn euch der Name nicht sagt, ist natürlich der Bruder von Lincoln Riley. Auch Air Raid mäßig und ich meine, die letzten Jahre war wirklich davor war er glaube bei SMU und wie gesagt bei TCU und die Offenses dort waren alle sehr, sehr stark. Ich meine, SMU war damals, als er dort war, immer, ich glaube, in den Top 20 oder so, was Scoring Offense angeht. Und auch TCU war letztes Jahr, glaube ich, Nummer in den Top 10, was Scoring Offense angeht. Also ich glaube, das könnte eine sehr, sehr gute Kombination sein. Ich war deshalb, würde ich vielleicht sogar mit Clemson gehen, ohne jetzt den Eye-Test zu haben. Und ich glaube aber, kommt es eigentlich dieses Jahr zu dem Spiel? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Florida State und in welcher Woche spielen die gegeneinander? In Woche 4 direkt. Also direkt in drei Wochen haben wir das Spiel. Das ist sehr gut. Aber gleichzeitig vielleicht lang rumgeredet, um zum Ende zu kommen. Das Spiel gegen Duke ist nicht zu unterschätzen. Also ich meine, Duke war letztes Jahr sehr, sehr stark. Sind 9-4 gegangen, oder? Wäre das, glaube ich, wirklich so ein gutes für den neuen, nicht neuen Headcoach, letztes Jahr neuen Headcoach, Mike Elko, wäre das, glaube ich, wirklich ein Hammer, hier direkt gegen Clemson zu gewinnen. Und ich glaube, die Spread liegt bei minus 14. Also es, ja, sind zwei Touchdowns, aber ich glaube, dass das schon unter Umständen spannend werden könnte oder zumindest, dass Duke es eine Weile lang eng machen kann. Ich weiß nicht richtig, wie ich es sagen soll. Ich glaube, also man hat ab und zu das Problem, dass Teams erst in Woche 3, 4 gegen gute Teams spielen. Wenn zum Beispiel, ich glaube, dazu kommt auch noch eine Frage mit Oklahoma, die ja komplett hoch gewonnen haben zu 0, ich glaube gegen Arkansas State. Und da ist dann, okay, wie bewerte ich so einen Sieg? Da finde ich so einen direkten Test vielleicht gegen ein mittelklassiges Team, sage ich mal, wie Duke, deutlich besser, auch für das Team selbst. Vielleicht, keine Ahnung, könnt ihr dazu eure Meinung noch sagen?
Ja, ich glaube schon, dass das besser sein kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich, also aus Teamsicht hat das schon einen Grund, warum man sozusagen diese, wie Oklahoma, diese Cupcake-Gegner sozusagen am Anfang plant, weil ich denke, es ist schon einfacher, sozusagen seinen Flow in der Saison zu finden, wenn man einfach, ich sag mal, safe gewinnt, im Gegensatz zu so Teams wie Duke, wo man halt tatsächlich auch mal fix auf die Schnauze fallen kann. Also ich sage jetzt nicht, dass es so passiert ist, oder es ist jetzt ein bisschen weird, dass wir über dieses Spiel sprechen, was dann vorbei ist, wenn der Podcast rauskommt. Aber ich glaube, auf der einen Seite ja, es ist nice zu wissen, so für auch für Fans, dass man weiß, wo das Team steht, also Clemson jetzt, oder man kann es erahnen, besser erahnen als jetzt zum Beispiel bei Oklahoma. Auf der anderen Seite, aus Teamsicht verstehe ich auch, dass man sozusagen als erstes die 73-0-Spiele sozusagen schedulen will. No. Immo, hast du dazu noch einen Take oder wollen wir weitermachen?
Nö, wir können gerne weitermachen.
Gut. Nächste Frage ist eigentlich auch direkt auf mich getargetet, sage ich mal. Max auf Instagram weiter. Billy Napier dieses Jahr schon Hot Seat? Fragezeichen. Und wie ist der Mood bei Robert für die Saison? Der Mood ist jetzt nicht wirklich groß, also nicht gut, würde ich mal sagen. Trotzdem würde ich sagen, es hängt. Ja, es ist ein spezieller Case, würde ich sagen. Es ist nicht der klassische Hot Seat, würde ich sagen. Wenn es jetzt richtig, wenn die Saison wirklich richtig grottenschlecht läuft, das heißt, man hat dann irgendwie am Ende so 3 Siege oder sowas, was unwahrscheinlich ist, aber ist halt auch nicht unmöglich. Dann könnte ich mir vorstellen, dass es der Hot Seat sein, also dass er dann gehen muss, aber eigentlich sehe ich es eher so und ist mein Vibe und ist das, was ich so vom Team mitbekomme, dass man ihn schon dieses Jahr noch sozusagen als Entwicklungsjahr, sage ich mal, gibt und es dann vor allen Dingen auch viel auf die Recruiting Class vom nächsten Jahr drauf ankommt. Wir haben, glaube ich, darüber gesprochen, es sind jetzt gerade sogar ein paar ziemlich gute Spieler bei Florida gesigned oder committed, zumindest erstmal. Deswegen würde ich sagen, so ein semi-strange Hot Seat. Aber Mut auf jeden Fall nicht gut. Das gegen Utah war echt kein gutes Spiel. Graham Mertz auch ist nicht der geilste Quarterback so. Also da sieht man schon krass den Unterschied zu, wenn Anthony Richardson halt für dich spielt. Aber ich gehe sozusagen so ein bisschen deprimiert in die Season rein, damit ich dann am Ende hoffentlich positiv überrascht werden kann. Gut, ich glaube, das war jetzt eine Frage für mich, deswegen habt ihr irgendwie noch einen Florida-Take, den ihr loswerden wollt, oder machen wir weiter?
Ich glaube, dieses Jahr ist eher ein Building-Year, um das nochmal reinzuwerfen. Ich glaube, sie bauen jetzt schon mit der Class, die sie haben, auch teils für 2024 mehr, als halt, dass sie für dieses Jahr bauen.
Ich finde es halt immer noch ziemlich krass, dass sozusagen so ein Programm wie Florida halt einfach im Grunde 2 Building Years hintereinander hat oder haben muss, um sozusagen wieder richtig erfolgreich mitspielen zu können. Naja. Max fragt weiterhin, und das ist wahrscheinlich so die größte Storyline an diesem Wochenende gewesen, könnte Travis Hunter ein legitimer Contender für die Heisman werden? Travis Hunter, Wide Receiver DB von Colorado, die jetzt in dem Auftakt mit neuem Head Coach Deion Sanders sozusagen krass performt haben. Travis Hunter auch eine persönlich krasse Performance gehabt. Denkt ihr, der wird am Ende in New York bei der Heisman Trophy unter den Top 4 sitzen? Ich mach's mal ein bisschen konkreter.
Also, ich glaube, ich meine, also Kandidat auf jeden Fall. Ich meine, nach so einer Performance, wenn du da irgendwas anderes behauptest, dass das nicht ein Kandidat sein könnte, dann würdest du lügen, glaube ich. Gleichzeitig ist natürlich immer die Frage, auch wenn du, hat relativ viel Snaps gespielt, ich glaube, es kam auch von Stefan die Frage dazu, ob er das durchhalten kann. Ich frage mich halt in einer bestimmten Ding, wenn du weit hinten liegst oder wenn du hoch führst, ob du das überhaupt machst, dass du dieses Risiko eingehst und ihn trotzdem so viel spielen lässt. Oder ob dir nach einer Weile irgendwie mehr in die Richtung geht, ihn explizit nur noch für bestimmte Spielzüge in der Offense zusätzlich drauf zu bringen und wirklich nur noch als DB spielen lässt. Und wenn das passiert, dann hast du es halt direkt viel schwieriger als Defensivmann. Ich weiß, gab es bisher nicht oft, dass man als defensiver Spieler die Heisman gewinnt. Deshalb glaube ich, dass es Ich will nicht wieder die diplomatische Antwort halt geben, weil es, ich glaube, er wird einen Hype haben, aber am Ende nicht irgendwie das Ganze produziert haben, um dann wirklich die Heisman zu gewinnen. Also, ja, keine Ahnung. Ja, ich würde lieber mal eure Meinung dazu noch hören.
Na. Also ich glaube, dass sie ihn aktuell doppelseitig spielen lassen, ist eine gute Sache. Ist die Frage nach wie lange man das durchziehen kann, ne? Ob man ihn dann damit burnt. Aber auf der anderen Seite, wenn man ganz weit in die Retro-Perspektive geht und mal auf die Zeit von Deion Sanders bei Florida State guckt, ich habe lustigerweise letzte Woche nämlich genau dazu ein Video gesehen, How Good Was Deion Really? Und der war damals jemand, der hat wirklich gefühlt alle vier Sportarten gespielt. Der hat, sobald die Football-Season vorbei war, war er eigentlich schon quasi auf dem Basketball-Court und hat da getribbelt und sonst was. Und ich glaube, das will er so ein bisschen jetzt Travis Hunter erstmal machen lassen. Aber im modernen Football, also beziehungsweise jetzt in den Jahren, ne, 30 Jahre später im College-Football, ist das natürlich deutlich schwerer. Ja, ich glaube einfach, time will tell bei ihm, ne? Aber wenn er jetzt, sage ich mal, das weiter durchzieht, was man jetzt schon am ersten Spieltag gesehen hat, so dann auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite, TCU war jetzt, sage ich mal, noch einer der leichteren Gegner für Colorado. Die Frage ist, ob sie nicht doch eventuell noch von ein paar anderen Teams aufs Maul bekommen, was nämlich ehrlich gesagt ganz realistisch nach wie vor noch passieren könnte. Wir reden hier immer noch von einem Pac-12-Team. Und dann ist Pac-12, ja, genau, ne? Also ja, noch von einem noch Pac-12-Team, ne? Also natürlich, die sind ja jetzt gewechselt. Aber, sie haben ja noch nicht so richtig gegen die eigene Liga jetzt, naja, beziehungsweise gegen andere Top-Teams, also auch aus der Pac-12, die anderen, Oregon und USC und so, werden sie ja auch, sag ich mal, auf ihrer Abschlussliste haben. Ja. Ne, das letzte Jahr Pac-12, wie wir sie kennen, und das wird kein Cakewalk. Jetzt nur, weil man TCU. Also am Ende ist es auch knapp geworden. Deutlich knapper, als es hätte sein müssen. So. Also da ist jetzt viel Flash vom ersten Spieltag, aber das soll noch nicht heißen, dass es wirklich alles so umgesetzt werden wird am Ende des Tages.
Ich überlege jetzt gerade, würdet ihr Travis Hunter, wenn ihr die Entscheidung irgendwann treffen müsst, es stellt sich heraus, man kann den Spieler im modernen College Football nicht permanent auf beiden Seiten spielen lassen, würdet ihr dann lieber in der Defense einsetzen oder eher in der Offense?
Defense. Meiner
Silvio?
Meinung nach.
Ich glaube auch in der Defense, diese Interception allein, das war crazy, was der gespielt hat.
Weil ich habe schon überlegt, ich habe das Gefühl, ja, es ist eine schwierige These, aber wenn du sozusagen ein sehr, sehr guter Wide Receiver würde dich weiterbringen als ein sehr, sehr guter DB, würdet ihr dem zustimmen?
Ein guter Wide Receiver würde einen weiterbringen als ein guter DB.
Ja, bringt das Team weiter, genau, als ein guter DB.
Da ich Defensive Back selber in der Jugend und in der Herren ja gespielt habe, bin ich da absolut biased und gehe natürlich nicht mit. Wenn ich natürlich als aus meiner Trainerperspektive drüber nachdenke, trotzdem nicht. Also, weil ein guter DB kann dir natürlich Touchdowns verhindern, aber auch Touchdowns machen, indem er den Ball abfängt oder einen Fumble forst. Während ein guter Wide Receiver auch einen guten Quarterback immer braucht, um so richtig
Ja,
zu
den
glänzen.
haben, okay, im Case von Colorado haben sie den ja.
Ja.
Also steht das sein, das sah auch ziemlich gut aus in dem Spiel. Ja, am Ende, ja, keine Ahnung. Ja, also übrigens, wir können auch das einfach direkt mal hier alle Colorado und TCU-Fragen abhaken. Also für mich ist auf jeden Fall Travis Hunter ein legitimer Contender nach Woche 1, kann ich glaube ich einfach mal so festhalten.
Ja, das auf jeden Fall. Da gehe ich direkt mit.
Die Frage von Stefan war, ob er den Snap-Count das ganze Jahr durchhalten kann. Das glaube ich tatsächlich nicht. Und ich glaube auch, um das mal so zu sagen, ich glaube, wird sich dann irgendwann in der Saison auf eine Seite festlegen müssen, weil ich glaube, eine Saison auf beiden Seiten zu spielen, ist einfach zu anspruchsvoll sozusagen für den Körper eines Athleten. Und wenn man ihn dann aus Verletzungsgründen verliert, entscheidet man sich für eine Teamseite, wo er halt auflaufen kann und dann die Haltbarkeit des Spielers, des Körpers sozusagen länger ist, wäre, glaube ich, meine These. Dann, was war denn hier noch was war noch zu
Es gibt noch
TCU?
eine Frage. Ne, also ich kurz voll, ich habe es gerade offen. Habt ihr mit dieser Entwicklung bei Colorado bereits in Week 1, habt ihr damit gerechnet, habt ihr es erwartet? um es von meiner Seite aus direkt zu beantworten, nope. Ich hab's, ich bin positiv überrascht, extrem positiv überrascht, dass die schon so direkt losgelegt haben. Und es hat auch zu Recht ja schon dementsprechend in den gesamten US-Medien und auf Social Media eine Debatte angestoßen, ne, ob es jetzt doch Transfer Portal das neue Mittel ist, weil ja auch Texas State mit einem Transfer-Team einen erfolgreichen Sieg hatte. Und da ist es nochmal insbesondere noch wichtiger, weil Texas State ja gegen ein Power-5-Team gewonnen hat.
Mhm.
Und Colorado ja wirklich komplett den Roster rebuilt hat. Also.
Naja. Es ist auf jeden Fall auch so Movie-Material, sag ich mal. Das, was wie die und da sozusagen jetzt reinkam und dann diese ganze Transfer-Sache und so. Und jetzt finde ich ziemlich. Also ich bin aber auch überrascht. Ich habe auch nicht gedacht, dass das so in Woche 1 direkt sichtbar ist. Also ich habe gedacht, dass man sozusagen auf jeden Fall Fortschritt sehen kann. Und das irgendwie auch ganz cool ist, so, wenn Dion diesen Fortschritt bringt, aber ich hätte nicht gedacht, dass in Woche 1 das einfach so deutlich zu sehen sein wird. Ja, dann machen wir hier in der Reihenfolge einfach weiter. Was haltet ihr vom großen Sieg von Oklahoma? Klar, Arizona. Was ist es nicht? Arizona State gewesen gegen.
Das war Arkansas State.
Arkansas State. Ja. Arkansas State ist nur Group of 5, aber trotzdem 73 Punkte. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen.
Absolut brutal. Also, absolut brutal und ein absoluter Machtbeweis und eine Ansage seitens Oklahoma erstmal auch an den Rest damit.
Auf der anderen Seite, ja, würde ich glaube ich so erstmal zustimmen. Auf der anderen Seite, lass mich jetzt nicht lügen, aber gefühlt startet Oklahoma halt jedes Jahr irgendwie 73-0 und auch in Jahren, wo sozusagen Spencer Rattler übernimmt und alle dann davon überzeugt werden, okay, tatsächlich wird es dann doch keine gute Oklahoma-Saison. Und trotzdem hat Spencer Rattler in der ersten Woche so viel Hype bekommen, dass man dachte, okay, der sitzt dann in New York, aber dann war die Saison, ich weiß nicht, ob es, ich glaube, es war nicht letzte Saison, sondern es war wahrscheinlich schon vor 2 oder so. Deswegen würde ich tatsächlich jetzt nicht viel mehr draus ableiten, auch für die restlichen Spiele. Es war ein solider Start, so wie Oklahoma das machen sollte, aber ich würde da jetzt mich hüten vor, irgendwie zu sagen, okay, das ist jetzt schon eindeutig die Tendenz, in die Oklahoma auf jeden Fall trenden wird. Silvio, als dritte Meinung?
Ja, ich sehe das eigentlich ähnlich wie du. Also ich glaube, ich würde sagen, es war auf jeden Fall ein sehr beeindruckender Sieg. Ich glaube, man kann auch wenig anders sagen. Dylan Gabriel sah super aus. Gleichzeitig weiß ich nicht so richtig, wie indikativ es ist für den Rest der Saison. Ich meine, es hat einen Grund, warum Oklahoma in der Preseason nur an 20 gerankt war. Was deutlich niedriger ist als in den letzten Jahren. Und ich glaube, dass eben man in der Preseason einen relativ negativen Blick oder einen pessimistischen Blick vielleicht eher auf Oklahoma gelegt hat und dass diese Probleme durch diesen Sieg jetzt alleine nicht gelöst werden oder ausgeglichen werden. Ich glaube, da wird nächste Woche ein deutlich wichtigeres Spiel direkt gegen SMU. Das klassische SEC gegen ACC Matchup mit Oklahoma und SMU. Über diese SMU-ACC-Sache bin ich immer noch nicht hinweg. Deshalb, ich glaube, nach nächster Woche können wir da mehr sagen.
Auch übrigens absoluter. Ich weiß schon, wenn wir den Podcast jetzt weitermachen und das sozusagen noch Jahre geht und SMU dann in der ACC spielt, wie oft ich mich versprechen werde, weil irgendwie von der AAC in die ACC, das macht mich jetzt schon linguistisch fertig, sage ich mal.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es nicht mehr lang die ACC sein kann, weil Atlantic Coast Conference, und dann hast du da SMU und ganz besonders, du hast Cal, die einfach an der Westküste sind, am Pazifischen Ozean.
Und in der Ocean Coast Conference, OCC.
Ja, irgendjemand hat vorgeschlagen, die All Coast Conference. Wer hältst du sogar? ACC. Ich weiß nicht mehr, wer das war.
Ich glaube, ist das Rebranding dann einfach auf die ganzen Produkte und so. Der Instagram-Account 191209 fragt oder teilt uns einfach noch mit, brutal unterhaltsames Spiel von Colorado at TCU, wobei Defense in der zweiten Halbzeit fast nicht vorhanden war.
Ja.
Würde man so. Ich fand's auch wieder, das war so richtig geiles Football-Feeling, weil man irgendwie so gemerkt hat, die ganze Aufmerksamkeit bei diesen Early Games, auch was so online, so Clips und Twitter und alles so Social Media anging, lag halt einfach bei diesem Spiel, weil das so unterhaltsam und halt, ich glaube auch für die meisten halt ziemlich überraschend war, dass Colorado da so krass abperformt hat.
Ja. Auf jeden Fall.
Weiter mit Dax Germany. Sam fragt uns, welches ist die beste Conference und warum die Pac-12? Aus ganz einfachen Gründen, wegen Nostalgie. Man muss jetzt sozusagen den Award der besten Conference nochmal an die Pac-12 geben.
Einfach aus Prinzip. Die ist nicht weg. Also da wird auch, selbst ein Oliver Luck kann die nicht retten. Der ist ja jetzt nochmal als extra Consultant angeheuert worden für die Pac-12. Aber da kann niemand was tun, Alter. Das ist tot wie eine Leiche. Also keine Ahnung, fällt mir auch kein Vergleich ein. Ist einfach tot.
Die großen Verlierer von diesem Unstrukturierung von der Pac-12 sind ja bisher, glaube ich, Oregon State und Washington State, oder? Weil es tatsächlich so aussieht, als ob die dann wirklich einfach, da war ja irgendwie, glaube ich, sogar die Mountain West dann so im Gespräch. Aber das ist natürlich eigentlich traurig, ein bisschen, um ehrlich zu sein.
Ja.
Weiter mit Markus auf Instagram. Protte. Wo sind Overreactions angebracht? Bo Nix, Colorado, Ohio State, Washington, USC. Interessante Auswahl. Auf geht's.
Oh shit, ja.
Also ich würde am ehesten sagen, wenn man eine von denen wählen müsste, dann wahrscheinlich Washington. Washington Preseason technisch sehr positiv gesehen und Boise State. Über Boise State habe ich tatsächlich mit Luca geredet, als ich beim Saturday Kickoff Podcast zu Gast sein durfte. Und
diese Episode ist auf jeden Fall auch in der Episodenbeschreibung verlinkt.
Dankeschön. Und da hatten wir es beide eigentlich so, dass Boise State relativ gut aussieht. Und wenn du dann Boise State mal mit 56-19 aus dem Stadion fegst, wo Michael Penix Jr. 450 Passing Yards hat und 5 Touchdowns, da kannst du nur overreacten. Daher würde ich am ehesten Washington nehmen.
Ja, übrigens Michael Penix, auch ein Spieler, der ja jetzt zu Recht auch mal in die Debatten gelandet ist, der ja sehr lange immer doch wieder vergessen wurde in jeglichen, ne, guter QB-Unterhaltung.
Das stimmt. Könnt ihr euch daran erinnern, als er noch bei Indiana war und dann dieses eine, ich glaube, das war, glaube ich, auch dann Woche 1 oder so, wo er dann komplett viral gegangen ist, weil er sozusagen das war nicht Woche 1. Aber es war irgendwie so ein Spiel, wo er dann so einen Touchdown, so einen Winning-Touchdown-Dive in die Endzone gemacht hat. Das war in diesem einen Jahr, wo Indiana ziemlich gut war.
Ja, er war auch immer da. Er war auch immer, sag ich mal, bei Colleges, die gut sind, aber nie die Top-Colleges, wo auch nie so in der Debatte drin sind, ne? Wo die man dann doch irgendwie ein bisschen so in ihrer Conference vergisst. Also es ist einfach ein guter Player. Und jetzt halt schon wieder, aber muss auch die Woche durchziehen, also die nächsten Wochen durchziehen, ne, natürlich.
Ja, das war doch damals gegen Penn State, dieses, wo Penn State in den Top 10 sogar gerankt war. Dann in der Overtime.
Ich glaube, mein Overreaction, ich weiß nicht. Ich finde Bo Nix auf jeden Fall auch ziemlich spannend irgendwie. Es war richtig crazy. Ich habe auch irgendwie die Woche davor vor dem Spiel gesehen, dass auf einmal in New York, glaube ich, so Werbeposter für Bo Nix einfach auftauchten. Schon mal sozusagen irgendwie so eine Heisman-Campaign sozusagen vorbereiten, die Wurzeln, die Samen sehen, damit da sozusagen eine Heisman-Campaign-Baum draus wächst.
Ich werde die nicht mehr kriegen.
Nee, ich glaube, als SEC-Guy bin ich auch sozusagen, habe ich da so ein bisschen Bo Nix PTSD.
Also wer lang genug College Football verfolgt, der weiß, dass Bo Nix eine Wunderlampe ist.
Und auch lang genug diesen Podcast, ich glaube, wir werden nie müde, das zu erwähnen.
Nee, wirklich, also wir sind auch schon eingefleischte Bo Nix Unbeliever.
Bo Nix Doubter.
Ja, absolut. Forever doubtful, Bo Nix, we're very sorry und so.
Jetzt machen wir weiter mit der Frage von Christian. Big 12 immer für eine Überraschung gut. Ist nicht mal eine Frage, ist ein Statement. Baylor und Texas Tech.
Ist eher ein Statement, ja. Also das wäre ja sehr überraschend.
Auch ziemlich spannend, dass Texas Tech verloren hat, oder? Weil ich hatte schon im Hinterkopf, dass die dieses Jahr von den Big 12 Guys auch jetzt nicht für ungut gehandelt wurden.
Ja, sagen wir auch mal, vor allem so ein Team wie Wyoming, ne, ist ja jetzt nicht das, was du erwartest, das jetzt mal da so ein Power-5-Team rausklatscht, aber natürlich, die haben in Wyoming ja, glaube ich, auch gespielt und dann sind die Höhenmeter irgendwo vielleicht mit entscheidend und dass Wyoming immer windig ist, aber trotzdem ist ja, also, ouch.
Die guten alten Höhenmeter.
Also, um Ausreden werden die nicht verlegen sein.
Also, Texas Tech hatte ich ja vor, da ist es auch in meinen random Prognosen auch mit mindestens 10 Siegen, also das ist eher eine negative Ding für mich. Auf jeden Fall für Überraschungen gut. Vielleicht, ja, das hätte nicht sein müssen. Aber das mit Wyoming, habt ihr dieses Postgame-Interview von dem Quarterback gesehen, weil er gesagt hat, dass das Ziel von ihnen war, sie an die tiefe Seite des Pools zu bringen und sie dann einfach untergehen zu lassen. Das fand ich so witzig.
Oh, eine geile Metapher irgendwie. wir gucken weiter. Achso, das ist Stefans Frage mit dem Snap-Count und Travis Hunter. Hatten wir soweit besprochen. Und hier macht Yannick weiter. Welches Top-25-Team, das gegen FBS gespielt hat, hat euch in Week 1 am meisten überzeugt?
Also da würde ich auf jeden Fall direkt einsteigen und nochmal Washington nehmen.
Also, ich bin ja von Michigan sehr begeistert. Na, also, einige Teams, die wirklich abgeliefert haben. Ich war sehr erstaunt von Colorado, dass sie gewonnen haben. Das muss ich lassen. Und ansonsten, ich war sehr happy mit Tennessees Leistung. Also, die haben ja gegen Virginia gespielt. Das hat auf jeden Fall auf mich einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Ich glaube, Tennessee ist ein Team, das zu alter Maße zurückfindet.
Ja, ich schaue mir jetzt gerade an, ob hier, was mich jetzt hier krass überzeugt hat, krass überrascht hat. Oregon State gegen San Jose State.
Also Oregon State war auch
ziemlich deutlich.
Ja.
Ja. DJU mit einer 5 Touchdown Performance fand ich nicht schlecht. Würde ich mal einloggen. Und sonst, was ich übrigens auf jeden Fall auch noch sehr entertaining finde, was mich jetzt nicht überrascht hat, aber Iowa hat ja im Grunde, also wenn man sich vorstellt, was ein College-Football-Team für eine verbesserte oder für eine 180-Offense-Restaurierung sozusagen tun kann, ohne den Headcoach zu feuern, haben die im Grunde, glaube ich, sehr viel davon erfüllt. Also sie haben wirklich sehr viel dran gesetzt, dieses Jahr besser in der Offense auszusehen als traditionell oder letztes Jahr, vor allem letztes Jahr, und dass man dann trotzdem unter 25 Punkten bleibt, finde ich ziemlich witzig auf der einen Seite und ich bin sehr, sehr gespannt und werden mir, glaube ich, dieses Jahr noch ein paar Mal mehr Iowa reinziehen, weil da wirklich, ich dachte schon, in der Offseason sozusagen ein größerer Fokus draufgelegt wurde, da irgendwie Fortschritte zu machen als in vergangenen Offseasons, aber im ersten Spiel muss man ganz ehrlich sagen, weiß ich jetzt nicht, ob das sozusagen jetzt so direkt jetzt fruchtet gerade. Ja, das war, glaube ich, so was ich noch loswerden wollte. Manuel auf Instagram. Sieht Caleb Williams die einfachsten Pässe nicht oder will er immer das Big Play rausholen?
Da, also die Frage will ich direkt mal übernehmen. Ich glaube, Jan Wegwert hat das sehr, sehr, sehr gut schon beantwortet auf Twitter. Dass jetzt so dieses Nitpicking, nenne ich es mal, losgeht, dass man bei diesen richtig starken Quarterbacks das kleinste Ding sehen will. Beziehungsweise, ich glaube, Jan war gar nicht der Erste, irgendjemand anders hat es zuerst gesagt. Man will die kleinsten Fehler jetzt bei Williams sehen und Adrian hat diesen einen Spielzug gesehen und ich weiß auf jeden Fall, dass es auf den Spielzug angesehen wird. Das war da, wo Caleb Williams macht einen abgefahrenen Lauf, aber am Anfang war der First Read war komplett frei und da wirft er nicht hin. Jetzt ist es diese eine Szene und wie viele auf Twitter im deutschen Bereich auch gesagt haben, das wäre den Leuten nicht mal aufgefallen, wenn Adrian nicht darüber getweetet hätte. Und jetzt ist es diese riesige Sache, dass Caleb Williams diesen Read nicht gemacht hat und den Wurf nicht gemacht hat. Und jetzt ist er auf einmal nur noch einen Siebtrunden-Quarterback übertrieben gesagt. Also ich finde das so ein Schwachsinn. Und ich glaube, man sollte hier mal ein bisschen langsam machen.
Kommt mal alle runter hier, kommt mal alle runter.
Genau, ey, beruhigt euch.
Ich finde, glaube ich, Silvios Argumentation ziemlich gut und würde das unterschreiben.
Das ist nicht meine Argumentation, das ist eher die Argumentation,
oder die ich hier geklaut habe. Silvios Zusammenfassung. Ja.
Danke.
Warum war Drake May so schwach? Auch eine Frage von Manuel.
Ja, die Frage würde ich direkt auch wieder übernehmen. Ich würde sagen, Drake May war nicht schwach. Drake May war sehr gut. Die Statline sagt das einfach nur nicht. Okay, klar, er hat 2 Interceptions geworfen und am Ende war er aber trotzdem 24 von 32 Connections, hat 2 Touchdowns geworfen und wie ESPN zum Beispiel in ihrer Zusammenfassung sehr gut sagt, das war ein Tag, an dem muss Drake May nicht perfekt sein. Ich meine, South Carolina war sogar für manche Leute der Favorit in dem Spiel. Die Passverteidigung von North Carolina ist sicher eine Sache, die noch ja, Verbesserung braucht, weil ich glaube, Rattler hatte über 350 Passing Yards. Aber was da für Pressure die ganze Zeit kam, und am Ende hatte man auch 9 Sacks für ein Team, das letztes Jahr, glaube ich, die Hälfte davon insgesamt hatte. Wenn ich mich recht entsinne, war North Carolina letztes Jahr, was Pass Rush angeht, nicht wirklich gut. Und jetzt hat man diese Verbesserung. Da braucht es dann nicht das super perfekte Play. Aber jetzt nimm mal die 2 Interceptions weg vom Statsheet und dann sieht die Line auch wieder gut aus, die Drake May hatte. Was aber viel wichtiger ist als die Line am Ende ist, sind die Würfe, die er macht. Und die Würfe waren sehr, sehr gut. Also, ich weiß nicht. Also, ich fand, so schwach war er nicht.
Bin auch, also ich habe das Spiel noch nicht gesehen, ich habe nur sozusagen so Silvios Argumentation schon mal online gesehen und aber auch irritierte Fans wie Manuel gesehen, deswegen bin ich da sehr gespannt, mir den in den kommenden Spielen nochmal genauer anzuschauen. Drake May war auch ein sehr spannender Spieler. Und dann nochmal die letzte Frage von Manuel. Shedeur Sanders, is he the real deal? Auch eine absolut, also da ja. Fand ich, ja, kurz und knapp gesagt, ja. Weil da war tatsächlich der Fall, dass die Statline am Ende komplett absurd aussah und die Würfe, die er gemacht hat, auch eine absolute Power-Performance dort gegen TCU. Klar, Immo hat es vorhin schon gesagt, wir werden dann sehen, wie es gegen die anderen Pac-12-Teams ausgeht oder aussieht, gegen die es dann halt richtig zählt. Aber das war auf jeden Fall eine Woche 1, die man sich besser nicht hätte wünschen können. Von einem Quarterback, der ja auch sozusagen vom FCS-Level kam und dann gegen TCU so zu performen, absoluter Power-Move. Wenn ihr dazu nichts ergänzen wollt, letzte Instagram-Frage von Lukas. Pac-12, was ist da los? Gab es so einen Zusammenfall schon einmal in der Vergangenheit?
Ja, und extra mit der Frage habe ich mich ein bisschen damit sogar beschäftigt. Und jetzt muss ich mal ein bisschen ausholen. Es gab unter anderem die WAC, die Western Athletic Conference, die ja gerade zurückkommt in die WAC, ganz genau, die ja gerade zurückkommt in der Form einer FCS Conference. Der damalige Zusammenfall hing alles miteinander. Es war so 2010 bis 2013 mit dem sogenannten Conference Realignment. Also eigentlich das, was vor 10 Jahren sein Ende gefunden hat, passiert jetzt gerade wieder. Damals ist unter anderem die Big East daran zerbrochen, dass sich die Big Ten erweitert hat. Rutgers war damals das Top-Team, so mit der Big East. Das war eine Conference, die hatte ordentlichen Struggles. War ein heftiges Basketball-Powerhouse, die das Problem hatte, dass sie auch Football hatten und nicht so richtig eigentlich sich entscheiden konnten. Scheiße, wollen wir jetzt Football größer machen oder nicht? Weil Football ist irgendwie scheinbar doch deutlich relevanter. Ja, woran damals das dann zerbrochen ist, und wir hatten halt die WAC, die Western Athletic Conference, wo dann die Teams damals die Pac-10 zur Pac-12 gemacht haben, also unter anderem Colorado. Und jetzt halt haben wir es halt, dass aber wiederum die Pac-12 zerbricht. Also ironisch dafür, dass ja quasi die Conference-Kaputtmacher, die eine Conference zerstört haben, jetzt ja selber zerstört worden sind. Insbesondere durch die schlechten TV-Deals, die ja die Pac-12 gemacht hat, was ja die Colleges so angepisst hat. Und auf der anderen Seite ist auch mit der Debatte, also vor allem muss man da den Fokus auf die Big East legen, die auch unter anderem UConn und andere Teams beinhaltet hatte. Und wenn man da mal so ein bisschen drauf schaut, dann gibt es auch immer wieder den Diskurs, hätte es nicht eine Power 6 geben können statt einer Power 5, hätte die Big East überlebt. Also eine Konferenz, die wirklich massivst dadurch dann am Ende geschwächt wurde, dass halt die Top Colleges gelieft haben und die Top-Colleges aber wiederum dieser Konferenz auch sehr stark geschädigt wurden, insbesondere das UConn-Football-Programm. Also wir haben eine absolut ähnliche Situation wie damals halt mit der WAC und mit der Big East, und bedingt dadurch hat man auch einen guten Vergleich. Also wer sich da näher mit beschäftigen möchte, kann ich es nur ans Herz legen, sich einfach mal mit der Big East insbesondere auseinanderzusetzen, da das, glaube ich, so die vergleichbarste Conference ist. Natürlich an einer anderen Küste, aber selber Case.
Starke historische Zusammenfassung immer. Wir kommen jetzt zu den letzten beiden Fragen, die uns auf Twitter erreicht haben. Als erstes Dennis. Nach dem ersten Ausrufezeichen gegen TCU, wie weit kann es diese Saison für Colorado gehen? Haben wir da eine updated Prediction, wenn man sozusagen das sieht, wie viel
Wins ja, wir... statt 3 Wins, 4 Wins. Ich habe auf der College-Tour sehr viel mit Amerikanern darüber nach wie vor immer noch debattiert. Aber ich bin noch nicht überzeugt. Ich bin noch kein Believer. Ein Spiel ist noch nicht aussagekräftig genug für mich.
Sebi, hast du einen updated... eine updated Win-Prognose?
nicht wirklich eigentlich. Ich finde es immer schwierig, weil ich neige sehr, sehr zum Overreacten allgemein. Muss ich ehrlich zugeben. Daher ist es natürlich schwierig, nach so einem Spiel irgendwie ja, ein bisschen realistisch zu bleiben, sage ich mal. Ich glaube auf jeden Fall, dass ich sie deutlich höher einschätze, als ich es gedacht hätte, was natürlich leicht ist, wenn man so spielt. Tatsächlich so die Prognose, die meisten Leute hatten, war so 6-6, dass man bowlen geht auf jeden Fall. Ich meine, man ist letztes Jahr 1-11 gegangen, was ja schrecklich ist. Daher, ich glaube tatsächlich schon, dass man da höher geht als 6-6, also irgendwie so 8-4 sogar vielleicht.
Genau. Dann würde ich jetzt einfach mal 7-5 sagen, ein bisschen negativ. Ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende vielleicht so ein bisschen viele knappe Spiele werden, aber man wird dann halt doch das eine oder andere verlieren. So. Also vielleicht reicht es dann dieses Jahr dann doch noch nicht ganz oben in der Pac-12 auch mitzuspielen. Aber in der Big 12 ist man dann nächstes Jahr richtig am Start. Und jetzt zum Abschluss, wir machen so ein bisschen Schnellfeuerrunde mit Daniels Fragen. Wart ihr dieses Jahr in Dublin?
Ich wollte erst, dann war aber der Junior Bowl am selben Wochenende, habe ich gesagt, das mache ich nicht. Also ich wollte wegen den Highschool-Football-Spielen hin.
Seo, warst du?
Nee, leider nicht.
Ich war auch nicht. Wir waren letztes Jahr alle. Was war nochmal unser Fazit? Würdet ihr nochmal?
Nur wenn ich mehr Geld hätte.
Immo hat auf jeden Fall, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass Immo gesagt hat, dass er nie wieder nach Dublin will.
Nee, ich finde Dublin, also Irland und England, das sind beides Länder, die, also die gesamten britischen Inseln, die reizen mich null.
Okay. Also ich würde auf jeden Fall wieder gehen. Ich meine, ich liebe Irland ja auch. Ja, besonders wenn man halt rausgeht aus Dublin und ein bisschen die irische Landschaft anschaut.
Ja, ich glaube, ich würde auch nochmal gehen, aber ich würde es tatsächlich, glaube ich, teamabhängig machen, weil es dann schon immer doch hart auf den Geldbeutel geht und ich weiß nicht, also am Ende ist das halt eine nice Experience, die man so einmal haben kann. Und ich glaube, ich wäre nächstes Jahr, glaube ich, FSU gegen Georgia Tech. Ist auf jeden Fall, glaube ich, das beste Spiel von denen, die jetzt in den letzten 3 Jahren dann stattgefunden haben, oder? Obwohl. Vielleicht waren wir sogar beim besten Nebraska Northwestern, war zumindest relativ fun, dass man dann da die mauligen Nebraska-Fans unterm Stadion gesehen hat. Quickfeuer-Runde, wie guckt ihr die Spiele, jetzt wo der ESPN-Player abgeschafft wurde?
Kein Kommentar.
Ja, genau, kein Kommentar. Das möchte ich lieber nicht sagen.
Aus rechtlichen Gründen schwammig formulieren, wie man die
selbstverständlich gucke ich sie natürlich auf ran.de.
Klar.
I'm und pleading the fifth.
Also es gibt die ein oder andere Möglichkeit, das mal so zu sagen. Mehr wollen wir das jetzt aber auch nicht ausführen. Und wie gehypt seid ihr auf die Saison?
Oh, ich bin mega gehypt. Also jetzt, wo es jetzt doch losgeht, krass. Also irgendwie war in der Preseason, sage ich mal, wenig Hype da, aber jetzt, wo es da ist, es macht so Bock aktuell. Also das war so eine unglaublich geile erste Woche. Das hat so mies Spaß gemacht, einfach Football zu gucken. Also das war wirklich, hat mein Herz erwärmt.
Immo, Silvio, Vibe Meter, wie steht das?
Also, ja, schon relativ. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich noch ein bisschen aufwärmen muss. Ich habe jetzt am Wochenende nicht so viel geschaut bekommen. Aber ich glaube, bei mir ist das immer, das dauert ein bisschen, bis es anläuft. So die ersten paar Wochen. Und wenn ich dann wieder meinen Rhythmus drin habe, dann geht's richtig ab. Also, ich glaube, das wird sehr gut.
Ich bin auch ziemlich gehypt. Auch Silvio und ich haben am Wochenende so ein halbes Spiel zusammengeschaut gehabt. Und ich habe direkt mir wieder so ein neues Blogprojekt vorgenommen, was ich jetzt jeden Samstag schreiben wollte. Habe ich natürlich direkt am ersten Samstag nicht hinbekommen, weil ich dann einfach zu lang geguckt habe und zu lang gepennt am Sonntag. Und direkt in Woche 1 gefailt. Ich bin auf jeden Fall auch sehr gehypt. Auch wenn es dieses Jahr wahrscheinlich nicht viel zu jubeln gibt als Florida-Fan. Habe ich mittlerweile einen Reifegrad als Connoisseur des College Football, wo ich mich auch an anderen Teams erfreuen kann. Und dann jetzt nochmal off-topic oder ein bisschen on-topic, weil wir es halt irgendwie jede Saison mal so ein bisschen mit einsprinkeln. Wie läuft's beruflich? Immer du darfst wieder anfangen. Ich glaube, wir haben es immer so gemacht, du kannst von deinen ganzen crazy Trips erzählen und so.
Dann kann ich ja erstmal direkt mein Twitch-Stream pluggen. Meine neueste Passion, mein neuestes Ding, was ich so mache. Ja, ich habe jetzt angefangen, auf Twitch zu streamen. OutJustImmo. Ich verwende meine alte Usernamen. Ansonsten natürlich, also es geht viel voran. Ich bin ja inzwischen sehr stark im NIL-Space tätig. Manage unter anderem jetzt inzwischen einige Spieler, auch wenn ich jetzt nicht drauf eingehen werde, wen ich inzwischen alles so spielerisch betreue. Ich bin ja sehr, sehr stark im Agenturbusiness. Ich hatte eine unglaublich, sag ich mal, flexreiche Offseason gekrönt und damit möchte ich jetzt mal wirklich angeben. Ich habe sogar mit Oliver Luck geredet. Es geht, sag ich mal, alles voran. Ne? Meine Agentur, das läuft, das bewegt sich in die richtige Richtung, zumindest meines Bauchgefühls nach. Ja, das ist es eigentlich so, was bei mir wirklich abgeht. Wir hatten eine unglaublich erfolgreiche College-Tour mit Gridiron Imports. Super viele Spieler da untergebracht. Wir hatten 20 Internationals mit. Alleine 10 Spieler haben College-Stipendien bekommen von den internationalen Spielern. Es ist einfach, Football macht Spaß. Es wird demnächst auch, sage ich mal, noch News geben, wer so Verbandssachen verfolgt. Ich darf es noch nicht offiziell ankündigen, aber da gibt es auch eine Position, die hoffentlich demnächst angekündigt wird, wo ich dann ein bisschen mehr den deutschen Sport noch unterstützen kann. Es bewegt sich alles in die richtige Richtung.
Busy wie immer. Was kann man von Content auf Twitch erwarten?
Gaming. Was kommt da? Ganz viel Gaming, ganz viel Immo. Wer hier schon mal meinen Charakter durchgemerkt hat durch die Audio, der weiß ja vielleicht, wie ich ein bisschen drauf bin. Ich freue mich einfach drauf. Ich werde jetzt auch demnächst mit zwei Freunden von mir öfter mal streamen, die sind beide so auf TikTok bekannt. Wird also kein Zuhörer was sagen, wenn ich jetzt die Namen nenne. Mal gucken so. Es macht mir riesen Spaß. Es ist jetzt so ein bisschen so neues Zweithobby geworden. Das ist ein guter Ausgleich zu all dem Sport.
Sehr gut. Also wer ganz viel Gaming und ganz viel Immo haben möchte als Twitch-Stream verpackt, kann in der Episodenbeschreibung vorbeischauen. Da ist der
Content. Yes, sir. Bitte. Yes, ich habe jetzt sogar Abos. Ich bin seit heute Affiliate. Genau heute am Aufnahmetag.
Der Progress. Okay. Silvio, Update von dir.
Ich glaube, wann hatten wir denn das letzte Update überhaupt gemacht?
Im Januar, glaube ich.
Ja. Ich glaube, da hatte ich gerade angefangen zu arbeiten in einer IT-Firma. Und ich bin jetzt dann ab nächsten Monat von meiner Firma aus ausgeliehen an eine andere Firma. An ein Unternehmen, das in der Verteidigungsindustrie tätig ist. Und da arbeite ich an Satelliten für die Bundeswehr.
Holy!
Ja, ganz übel, würden manche Leute sagen. Aber ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich mache relativ viel aktuell privat, fortbildungstechnisch im Bereich Cybersecurity und ich könnte mir gut vorstellen, in dem Bereich auch mehr zu arbeiten. Genau, sonst eigentlich bei mir alles, bei mir, ich habe auf jeden Fall von uns dreien das Langweiligste, muss ich sagen.
Mein BWL-Studium läuft auch so vor sich hin und dürfte hoffentlich nächstes Jahr dann beendet werden, wenn alles optimal läuft. Um das mal so schwammig zu formulieren wie möglich, damit meine Eltern mich auch nicht festnageln können. Und habe jetzt so ein bisschen die Praktika so ist zu Ende gemacht, hatte erst ein Sommersemester in Greifswald, wo ich studiere. Und dann bin ich jetzt gerade wieder auf Praktikum bei ein überregionales deutsches Medium in Frankfurt am Main.
Und dann gibt es Artikel über Ojis Immo, deutscher Streamer. Mal schauen.
Bitte push mich.
Mal schauen. Ja, aber da hab ich jetzt ganz frisch angefangen und bin sehr gehypt. Mal schauen. Und dann, ja, sonst läuft es eigentlich auch ganz gut. Man kann sich nicht beschweren. Ja, und das war, glaube ich, tatsächlich schon die kurzen Live-Updates. Einmal so ein paar Takes rausgelassen. Das war die erste Episode nach der sehr, sehr langen Off-Season-Pause. Der Plan ist auf jeden Fall, dass wir uns jetzt jede Woche über eure Fragen unterhalten und euch so ein bisschen sozusagen den Watercooler-Talk oder den Kaffeeküchen-Talk liefern für Leute, die sich für College Football interessieren, aber so ein paar Opinions haben wir. Ich glaube, ja, das war's tatsächlich. Wir verabschieden uns. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Ihr könnt uns auf Instagram folgen, CFB Germany Podcast, ist da unser Name, oder auf Twitter oder X, je nachdem, wie retro ihr seid, da ist CFB Germany Pod unser Username. Da bekommt ihr sozusagen alle Updates und auch die Fragenaufrufe, wo ihr sozusagen eure Talking Points unterbringen könnt, wenn ihr Themen habt für uns, die wir besprechen sollen. Gut, und dann sage ich mal, bis nächste Woche. Ciao!